Die vier Megatrends sind Konsolidierung, Profitabilität, künstliche Intelligenz und Nachhaltigkeit. Und wir finden es total spannend. Wir haben die Personen zu verschiedensten Themen interviewt und diese haben sich so durch die verschiedenen Themen so durchgezogen, also insbesondere die Nachhaltigkeit. Viele Top-EntscheiderInnen sehen einen kommenden Trend in Gamified-Geschäftsmodellen. Viele hören gerade was von Temu, die sind in aller Munde. Und diese Anbieter setzen auf die Anwendung von spieltypischen Mechanismen oder Elementen im Rahmen des Online-Einkaufserlebnisses. Also diese ganzen Spielrädchen und so weiter, das sorgt natürlich dafür, dass Verbraucher sich länger in der App halten. Und darum geht's ja. Ja, ist immer so die Frage, wie viele Marktplätze braucht die Welt? Unsere Entscheider haben hier gesagt, 2/3 der Befragten sind der Meinung, dass es sinnvoll ist, ein kuratierter Marktplatz mit Exklusivpartnern zu werden bzw. zu bleiben. 6 von 10 Befragten sagen, dass es sinnvoll ist, auch auf externen Marktplätzen zu verkaufen. Das sehen wir auch bei unseren Top 1000. Ne? Also jeder 2. hat ein Verkaufsprofil auf Amazon, 1/3 etwa auch auf eBay und auf Kaufland und Otto entsprechend Aktivitäten.
Die Konsumstimmung in Deutschland ist auf einem Tiefpunkt angelangt. Erzähl doch mal, welche Faktoren tragen überhaupt zur Konsumstimmung bei und wie beeinflussen sie das Kaufverhalten? Lass uns die einzelnen Trends einmal kurz anschauen. Megatrend 1, Konsolidierung. Was bedeutet das und wer aus der E-Commerce-Welt ist davon besonders betroffen? Herzlich willkommen zu den EHI Retail Insights, der Podcast des Kölner Handelsforschungsinstituts EHI. Mein Name ist Annalena Weber und ich spreche mit meinen Kolleginnen und Kollegen aus dem EHI zu den neuesten Forschungsergebnissen und Trends aus dem Handel. Bevor wir in das heutige Thema eintauchen, möchte ich mich bei unserem Supporter des Monats bedanken, Fiscally. Fiscally entwickelt Cloud-Lösungen für Fiskalisierung, digitale Belege und Rechnungen. Mit innovativen Produkten ermöglicht Fiscally eine sorgenfreie Umsetzung länderspezifischer Regularien. E-Commerce ist aus unserem Leben nicht mehr wegzudenken. Das gewünschte Produkt einmal schnell zum bestmöglichsten Preis zu bestellen, ob von zu Hause oder unterwegs, gehört für viele zum Alltag. Wichtig ist für viele dabei vor allem eine schnelle und zuverlässige Lieferung. Laut unserer Studie E-Commerce Markt Deutschland 2023 wächst der E-Commerce während der Pandemie stark an um 16,1% und erreicht im Jahr 2021 seinen Umsatzhöhepunkt von 79,9 Milliarden Euro. Im Pre-Covid-Vergleich ergibt sich somit ein Wachstum von 50,2% gegenüber 2019. Das Umsatzhoch konnte jedoch nicht gehalten werden. Erstmals in der Geschichte der Studie sinkt der Umsatz der Top 1000 im Vergleich zum Vorjahr, und zwar um 2,2 Milliarden Euro, was einem Rückgang von 2,8% entspricht. Der E-Commerce-Markt ist in Bewegung und trotz seiner Stärke steht er vor vielen Herausforderungen. Doch wie ist eigentlich die aktuelle Situation im E-Commerce und wie ist so die Stimmung bei den E-Commercern? Welche großen Trends zeichnen sich ab? Welche Herausforderungen stehen bevor? Und wie wird die Zukunft dieses dynamischen Marktes aussehen? Um darüber zu sprechen, habe ich heute meinen Kollegen, Leiter Forschungsbereich E-Commerce, Lars Hofacker, zu Gast. Lars, herzlich willkommen.
Hallo Annalena, freue mich wieder dabei zu sein.
Lass uns mal mit ein paar schnellen Fragen zum Warm-up beginnen. Paketstation oder eigene Paketbox?
Paketbox.
Diesen Artikel bestelle ich immer online.
Gerne so Basics-Artikel.
Mein E-Commerce-Highlight-Erlebnis?
Da gibt es natürlich viele. Vielleicht war es mein erstes Created-Shopping-Erlebnis oder vielleicht war es bei sperrigen Gütern. Same-Day- oder 10-Minuten-Lieferung fand ich im ersten Moment auch immer faszinierend.
Mein E-Commerce-Lowlight-Erlebnis?
Gibt es natürlich auch. Man hat ja selbst in der Branche mal so einen kritischen Blick drauf. Vielleicht ist das Nicht-Einhalten von Zustellhinweisen oder wenn Pakete im Regen stehen. Genau, das kennt, glaube ich, jeder.
Dein ultimativer Tipp für ein erfolgreiches Online-Einkaufserlebnis?
Das verrate ich nicht. Da kannst du mir gerne oder könnt ihr mir gerne eine PN schicken.
Lieber personalisiertes Shopping-Erlebnis oder schnelle Ladezeiten auf der E-Commerce-Website?
Ja, also so Ladezeiten, die sollten auch längst tabu sein. Da denke ich doch schon so ein bisschen an die 90er. Da hat mich das doch ganz schön genervt. Ich denke, man möchte schnell zum Ziel kommen und gute Personalisierung kann da sicher helfen.
Auf jeden Fall, sehe ich genauso. Ja, cool, dass du heute hier bist und dir die Zeit genommen hast, über die neuesten Entwicklungen im E-Commerce zu berichten. Vor kurzem erst fand in Hamburg die OMR statt, mit zahlreichen Insights zu Trends wie beispielsweise Retail Media, Nachhaltigkeit und KI. Ihr aus dem Forschungsbereich E-Commerce führt verschiedene Studien durch. Und zwar seit 15 Jahren veröffentlicht ihr jährlich die Marktstrukturstudie des E-Commerce-Markt Deutschland mit dem Ranking der 1000 umsatzstärksten B2C-Online-Shops. Und zuletzt habt ihr auch die Studie Trends im E-Commerce veröffentlicht. Dazu habt ihr in den letzten Jahren auch viel geforscht im Bereich Omnichannel. Ihr habt euch mit KI und Metaverse beschäftigt. Und nicht zu vergessen an dieser Stelle, ihr veranstaltet die EHI Connect. Das ist das jährliche EHI-Highlight für die Top-Entscheiderinnen und Entscheider aus dem E-Commerce. Ja, daher bin ich sehr gespannt auf das Update zu den aktuellen Trends im E-Commerce. Lars, sag doch mal, wie ist denn die aktuelle Lage im E-Commerce? Ja, wie ist so die Stimmung bei den E-Commercelern im Moment? Kannst du das mal einordnen eingangs?
Gerne. Es ging ja jahrelang bergauf, immer mit so etwa 10%igen Wachstumsraten. Dann hatten wir diese Sonderkonjunktur zur Corona-Zeit. Ja, und danach gab es so den bis dahin unbekannten Rückgang. Und die neuen Zahlen zu unseren Top 1000 Online-Shops, die werden wir erst am 1. Oktober veröffentlichen auf der EHI Connect, die du eben schon angesprochen hast. Und wir haben im Januar mit dem BEVH gemeinsam eine Prognose für das Jahr 2024 gewagt. Und da haben wir so schon gesagt, dass in diesem Jahr voraussichtlich die Talsohle erreicht wird, ja, mit dem Rückgang und das wieder anzieht. Ne, wir haben prognostiziert 2% für den Gesamtmarkt. Und ja, die Kollegen vom BEVH haben jetzt die Zahlen vom ersten Quartal veröffentlicht. Da war es jetzt erstmal ein Rückgang von 2,6%. Das heißt, es hängt wahrscheinlich so ein bisschen von den Branchen ab. Genau, aber wir kommen gleich noch so ein bisschen zu den entsprechenden Weiterentwicklungen.
Wie du eben gesagt hast, ist das Kaufverhalten der Verbraucherinnen und Verbraucher im Moment an einem Tiefpunkt angelangt. Dies war zu Corona-Zeiten anders. Dort hatte der E-Commerce einen Umsatzpeak. Erzähl doch mal, welche Faktoren tragen überhaupt zur Konsumstimmung bei und wie beeinflussen sie das Kaufverhalten?
Hier kann ich gerne auf unsere neue Trendstudie eingehen. Vielleicht beschreibe ich mal ganz kurz, wie wir da vorgegangen sind, um so ein bisschen zu beschreiben, wie wir den Markt sehen, wie der Handel den Markt sieht. Mein Kollege Philipp Hübner und ich, wir waren letztes Jahr unterwegs und haben 24 Top-EntscheiderInnen im Handel befragt. Mhm. Wir haben Tiefeninterviews durchgeführt. Bei Online-Pure-Playern waren es dann zum Beispiel die Geschäftsführer und bei Omnichannel-Händlern waren es dann beispielsweise welche mit der Position Head of E-Commerce und Preisleiter in dem Bereich. Diese ganzen Informationen, die wir bekommen haben, das waren von der Menge her, waren das etwa 1,5 Harry-Potter-Bände. Ja? Also ganz viel, was wir verarbeitet haben. Sehr, sehr wertvolle Informationen, genau. Und im nächsten Schritt haben wir eine Online-Befragung durchgeführt und an der haben 177 Top-EntscheiderInnen aus 147 Handelsunternehmen teilgenommen. Und die haben wir gefragt, was sind eigentlich so die Kontextfaktoren für ihr E-Commerce-Unternehmen? Mhm. Also was kommt von außen herein? Auf was muss man sich einstellen? Was kann man nicht beeinflussen? Und da ist es so, dass die Top 3 Themen waren Kaufkraft, Konsumlaune und Inflation. Wenn man jetzt so ein bisschen so diese Konsumlaune sieht, wir haben jetzt auch in den letzten Wochen auch wieder uns mit Händlern in den entsprechenden Formaten persönlich ausgetauscht. Da merkt man schon, dass die Stimmung da so ein bisschen entsprechend sich verbessern hat. Hängt natürlich so ein bisschen immer von der Branche ab. Wichtig ist bei dieser Branche, Trends im E-Commerce, da geht es um die Trends in den kommenden 5 Jahren. Also ist schon sehr, sehr strategisch ausgelegt.
Vor mir liegt nun die Matrix Trends im E-Commerce 2023 bis 2025 auf 3 Ebenen aus eurer Studie. Da sind ja diese 4 Megatrends abgebildet.
Genau, die 4 Megatrends sind Konsolidierung, Profitabilität, künstliche Intelligenz und Nachhaltigkeit. Und wir finden es total spannend. Wir haben die Personen zu verschiedensten Themen interviewt und diese haben sich so durch die verschiedenen Themen so durchgezogen, also insbesondere die Nachhaltigkeit.
Werbung. Werde mit uns zum Retail Expert. 15 Module voller Handelsexpertise aus Forschung und Praxis. Unsere Weiterbildung zum EHI Retail Expert startet ins 4. Jahr. Wenn du dir schon immer mal einen zahlenbasierten 360-Grad-Überblick über den deutschsprachigen Handel verschaffen wolltest, dann melde dich für unsere Weiterbildung an. Es erwartet dich ein kurzweiliger Mix aus Studienergebnissen, Use Cases, interaktiven Einheiten und Gastbeiträgen von ManagerInnen aus dem Handel. Alle Infos, Alumni, Schedule, Speaker und die Anmeldung findest du auf unserer Website unter www.ehi-lab.org. Den EHI Retail Expert gibt es auch exklusiv für dein Unternehmen, abgestimmt auf eure Bedürfnisse und Fragestellungen. Lass uns die einzelnen Trends einmal kurz anschauen. Megatrend 1, Konsolidierung. Was bedeutet das und wer aus der E-Commerce-Welt ist davon besonders betroffen?
Von der Konsolidierung sind hauptsächlich so die kleineren Unternehmen betroffen. Knapp 3/4 der Befragten gehen davon aus, dass sich der E-Commerce in den kommenden 5 Jahren konsolidieren wird und vorzugsweise wird es die kleineren Unternehmen treffen. Bei den Branchen, da sieht es so aus, dass man davon ausgeht, dass die Konsolidierung vorzugsweise bei den Branchen Bekleidung, Schuhe und Unterhaltungselektronik stattfinden wird. Bei der Branche Lebensmittel und Getränke beispielsweise sind die Experten etwas optimistischer.
Als zweiten Trend hast du Profitabilität genannt. Klar, ich meine, Profitabilität ist immer wichtig, aber warum genau habt ihr diesen Punkt hervorgehoben?
Wir haben ja festgestellt, dass die Konsolidierung ein großes Thema ist und Händler versuchen natürlich irgendwie dem bestmöglich zu begegnen und dafür ist natürlich wichtig, die Profitabilität zu erhöhen. Für den klassischen Retailer ist es immer sehr, sehr wichtig, profitabel zu wachsen von vornherein. Aber bei reinen digitalen Geschäftsmodellen, da war es häufig auch mal so, dass man erst versucht hat, eine kritische Größe zu erreichen, zu skalieren und im nächsten Schritt profitabel zu werden. Ich glaube, Zalando ist ein ganz gutes Beispiel, wo viele am Anfang skeptisch waren und sie doch bewiesen haben, dass sie es können. Und bei der Profitabilität geht es darum, entsprechend die Kosten in den Griff zu bekommen. Eigentlich soll das alles sehr selbstverständlich sein, aber in diesen Zeiten, wo die Kosten so stark gestiegen sind, ist natürlich ein sehr, sehr großes Thema. Und die Profitabilität, die zahlt natürlich ein auf die ökonomische Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit besteht ja aus 3 Säulen, aus der ökonomischen, aus der sozialen und der ökologischen Nachhaltigkeit. Und um bestehen zu können, ist das in dem Moment wichtig. Und da geht es einfach für manche auch einfach ums Überleben.
Ja, ist vor allem in der heutigen Zeit mit den diversen Herausforderungen auf jeden Fall spürbar. Du hast eben schon den dritten Trend, Megatrend angesprochen, Nachhaltigkeit. Vielleicht ganz kurz, wie kann der E-Commerce nachhaltiger werden? Welche Maßnahmen kann er da treffen, um die Nachhaltigkeitsziele zu erreichen? Kannst du uns da beispielhaft mal die wichtigsten 3 aufzählen?
Ich habe eben schon die 3 Säulen genannt. Also Profitabilität und die ökonomische Nachhaltigkeit ganz, ganz vorne. Bei der ökologischen Nachhaltigkeit gibt es natürlich auch verschiedenste Themen. Ich glaube, dass gerade im Bereich der Zustellung es viele Möglichkeiten noch gibt. Ich glaube, da ist E-Commerce noch lange nicht am Ende angekommen. Top-Entscheider haben gesagt, dass es verschiedenste Maßnahmen gibt, um nachhaltiger zu werden. Das können beispielsweise die Verpackungsoptimierung sein, Re-Commerce einzuführen oder auch die Optimierung des Lagernetzwerkes. Also da gibt es verschiedenste Möglichkeiten. Aber natürlich möchte man auch Automatisierung oder künstliche Intelligenz dafür nutzen.
Genau, last but not least, Megatrend 4, KI. Für welche Anwendungsbereiche spielt KI die größte Rolle? Und wie kann KI dabei helfen, den E-Commerce durch eine Innovationswelle aufleben zu lassen?
Künstliche Intelligenz wurde auch bei vielen Themen genannt. Man erhofft sich viel davon. Man möchte natürlich mit seinem bestehenden Möglichkeiten mehr erwirtschaften. Beispielsweise, wir haben jetzt hier mal ganz konkret gefragt, was glauben so die Top-Entscheider, wo ist das größte Nutzenpotenzial in den kommenden 5 Jahren? Und da sieht man das größte Nutzenpotenzial bei Shop-Marketing und CRM, bei IT und Forecasting.
Gut, das waren jetzt mal so die 4 Megatrends. Darüber hinaus gibt es natürlich noch viele weitere Trends und Entwicklungen im E-Commerce. Wir picken uns heute mal 4 heraus, nämlich Geschäftsmodelle, Shop-Marketing, Fulfillment und Marktplätze. Starten wir mal mit den Geschäftsmodellen im E-Commerce. Da gibt es ein besonders spannendes Konzept, das momentan immer mehr Aufmerksamkeit erhält, und zwar der Gamified-Commerce.
Viele Top-EntscheiderInnen sehen einen kommenden Trend in Gamified-Geschäftsmodellen. Viele hören gerade was von Temu, die sind in aller Munde. Und diese Anbieter setzen auf die Anwendung von spieltypischen Mechanismen oder Elementen im Rahmen des Online-Einkaufserlebnisses. Also diese ganzen Spielrädchen und so weiter. Das sorgt natürlich dafür, dass Verbraucher sich länger in der App halten. Und darum geht's ja. Sie in der eigenen App entsprechend so lange wie möglich zu halten und vom Kauf zu überzeugen.
Okay, und was gibt es denn sonst noch für interessante Entwicklungen in diesem Bereich?
Ja, es gibt noch verschiedenste Geschäftsmodelle oder Elemente, die man in sein Geschäftsmodell implementieren kann. Ich denke da gerade jetzt hier an das Thema Re-Commerce-Geschäftsmodelle. Es gibt ja auch diese typischen Anbieter, die reine gebrauchte Produkte verkaufen. Aber wir sehen auch, dass klassische Online-Händler oder Retailer Re-Commerce auch implementieren, ne? Also jeder kennt von Apple das Refurbished-Programm. Auch Händler wie Decathlon oder Mediamarkt beispielsweise bieten auch gebrauchte, geprüfte Produkte an. Ne? Das zieht ein in den klassischen Online-Handel. Darüber hinaus spielen auch Sharing-Economy-Ansätze, zielen darauf ab. Und auch Live-Shopping ist auch so ein Geschäftsmodell oder Elemente davon, werden sich künftig vermehrt in Online-Shops finden. Und wenn man alleine jetzt das ganze Thema Live-Shopping sieht, da haben wir auch schon einiges in den letzten Jahren von gehört, das ist in China schon sehr, sehr beliebt. Also da wird schon sehr, sehr viel darüber abgewickelt. Und ich gehe da schon davon aus, dass das hier auch künftig für mehr Umsatz sorgen wird. Vor allem ist es schön skalierbar. Einer entsprechend präsentiert die Ware und es ist nicht so eine 1:1 Videoberatung, die sehr, sehr aufwendig ist.
Ja, spannend. Ich bin gespannt, ob das in den nächsten Jahren sich auch bei uns durchsetzen wird. Als nächstes möchte ich mit dir über das Thema Shop-Marketing sprechen. Das ist als Instrument zur Bewerbung des eigenen Online-Shops essentiell. Natürlich auch zur Generierung der Verkäufe. Man muss seine Kundinnen und Kunden auf den Shop lenken und möchte sie natürlich so zum Kauf animieren. Ich muss gestehen, ich erwische mich manchmal selbst, wie ich durch gute Werbeanzeigen, zum Beispiel über Instagram, auf Online-Shops geleitet werde und dann doch manchmal auch etwas kaufe. Es funktioniert also gut. Was wird denn im Shop-Marketing in Zukunft die größte Bedeutung haben?
Mit Shop-Marketing meinen wir jetzt, wie man letztlich Traffic in den Online-Shop bringt. Da merken wir einfach, dass es für Händler natürlich alles sehr, sehr kostspielig geworden ist, um qualifizierten Traffic in den Shop zu bekommen. Und da merkt man einfach, dass momentan Händler natürlich abhängig sind von den großen Plattformen. Ja? Und bei den gestiegenen Kosten versuchen Händler natürlich gegenzusteuern. Wenn man sich mal so anschaut, was sind so die Top-Themen im Shop-Marketing, wenn man wirklich jetzt mal so schaut auf die Antworten, da sehen wir, dass Kundenbindung und Customer Lifetime Value sehr, sehr wichtig sein wird in den kommenden 5 Jahren. Ja, also da werden Händler etwas tun, um das bestmöglich zu erreichen. Denn Kundenbindung ist im E-Commerce sehr, sehr schwer, aufwendiger zu gestalten als im traditionellen Handel. Und wenn Händler, sage ich mal, nicht optimal alles ausgelastet haben, sage ich mal, ja, den Online-Shop in dem Moment, dann müssen sie den sehr, sehr kostspieligen Marketing-Knopf drücken. Und davon möchten sie sich versuchen zu lösen. Ja, also man ist immer noch abhängig halt von diesem ganzen Performance-Marketing. Ja, es wird weiterhin wichtig bleiben, aber Händler versuchen natürlich gegenzusteuern. Eine Möglichkeit ist auch, beispielsweise dort mit Personalisierung zu arbeiten, ja, oder mit Individualisierung mittels KI. Ja, da erhofft man sich etwas von, dass das entsprechend besser wird. Ja. Also man möchte qualifizierten Traffic reinbekommen. Mobile Marketing ist auch ein wichtiges Thema. Dann auch Cookies Tracking und Omnichannel Marketing auch sind so Themen, mit denen sich Händler in dem Bereich stark beschäftigen müssen. Aber die ganzen Datenschutzregularien machen es für die Händler nicht leichter. Und so die Großen, die gönnen sich so die App, verabschieden sich so ein bisschen vom Handzettel, versuchen im Prinzip so ein bisschen gegenzusteuern und auch erhoffen sich neue Erlösquellen, beispielsweise durch Retail Media.
Ja, gutes Marketing ist auf jeden Fall wichtig, ist aber auch nur ein Teil der Erfolgsformel für den E-Commerce. Ebenso entscheidend ist das Fulfillment bzw. die Logistik. Hier geht es darum, wie effizient Produkte gelagert, gepackt und versendet werden, um die Anforderungen der Kunden zu erfüllen. Die Schnelligkeit des Versands ist für mich neben dem Preis grundsätzlich immer ein Kaufkriterium. Das kann auch schon mal zum Warenkorbabbruch führen. Wenn ich merke, dass der Versand 3 bis 5 Werktage dauert, da suche ich lieber nach einem anderen Anbieter. Welche Trends erwartet man denn im Fulfillment bzw. in der Logistik?
Also der wichtigste Trend im Fulfillment bzw. in der Logistik wird die Automatisierung sein. Darüber hinaus ist natürlich auch wichtig, so die ganzen Themen Sicherheit, Vertrauen, Diskretion, ne, gerade bei der Zustellung. Und eine große Baustelle ist ja auch natürlich das Thema Retourenkosten. Man möchte das versuchen, bestmöglich zu optimieren, dort effizienter zu werden. Wir stellen ja auch vermehrt fest, das machen die Kollegen ja bei der Studie Versand- und Retourenmanagement im E-Commerce, Sprechen, die werden entsprechend überhaupt die ganzen Lieferungen stärker bepreist. Ne? Das ist ein großes Thema.
Ja.
Und man möchte einfach auch zuverlässiger werden. Man möchte versuchen, dass die Lieferungen genauer kommen, pünktlicher kommen. Es geht nicht immer nur um die Schnelligkeit, sondern es geht darum, dass die Lieferungen in den richtigen Zeitfenstern zugestellt werden. Man möchte die Retourenprozesse leichter machen. Man merkt das ja jetzt auch, wie man mittlerweile schon ohne Kartons Produkte in Postfilialen abgeben kann. Also da passiert sehr, sehr viel gerade.
Und mit dem Blick auf Procurement, also Beschaffung, worauf kommt es hier an?
Bei den Beschaffungsstrategien geht es auch darum, mit seinen Zulieferern und überhaupt optimal zu interagieren. Also man möchte einfach eine gute Beziehung haben, gute Markenhändlerbeziehung. Man möchte entsprechend auch mehr Daten austauschen, transparenter sein. Und letztendlich möchte man die Geschwindigkeit erhöhen, Reaktionsfähigkeit und flexibler sein in der Zusammenarbeit mit seinen Zulieferern. Und das soll auch entsprechend helfen, nachhaltiger zu werden. Wir denken jetzt auch an das ganze Lieferkettenthema.
Ist das dann auch schon der Zusammenhang zu den Megatrends Nachhaltigkeit und KI oder gibt es da noch weitere?
Also es zieht sich wirklich komplett durch. Mhm. Zu jedem Thema, was wir eigentlich abgefragt haben, sei es Beschaffungsstrategie, sei es Pricing, sei es Logistik, haben wir wirklich Elemente wieder rausgehört. Also entweder ging es um Nachhaltigkeitsthemen oder es ging um künstliche Intelligenz.
Momentan stehen viele Unternehmen außerdem vor der Entscheidung, ob es sinnvoll ist, ihren eigenen Online-Shop in einen Marktplatz umzuwandeln oder ob sie als Marktplatzteilnehmer zusätzlich über externe Plattformen verkaufen. Die Frage nach dem richtigen Ansatz beschäftigt viele Händler und Unternehmen gleichermaßen. Gerade erst hat ja Mediamarkt Saturn seinen eigenen Marktplatz gestartet.
Das Marktplatzthema finde ich total spannend. Also vor Jahren haben wir Händler dazu interviewt und gefragt, in welche Richtung sie sich entwickeln möchten. Damals war es so, es gab halt so die ganz, ganz großen Marktplätze. Es gab Amazon, es gab eBay und vereinzelt haben so die ganz, ganz großen Retailer entsprechend Marktplätze gegründet. Und dann war es wirklich so, über die Jahre ist es so, dass wirklich das zahlreiche Marktplätze eröffnet wurden. Es gab viele Ambitionen. Es gab auch wieder Einzelne, die sich aus dem Markt wieder verabschiedet haben, weil die gesagt haben, Mensch, das ist doch uns ein bisschen zu aufwendig. Ja, ist immer so die Frage, wie viele Marktplätze braucht die Welt? Unsere Entscheider haben hier gesagt, 2/3 der Befragten sind der Meinung, dass es sinnvoll ist, ein kuratierter Marktplatz mit Exklusivpartnern zu werden bzw. zu bleiben. Also das ist, glaube ich, ziemlich eindeutig. Auch 6 von 10 Befragten sagen, dass es sinnvoll ist, auch auf externen Marktplätzen zu verkaufen. Das sehen wir auch bei unseren Top 1000. Ne? Also jeder 2. hat ein Verkaufsprofil auf Amazon. 1/3 etwa auch auf eBay und auf Kaufland und Otto entsprechend Aktivitäten. Ich glaube, das hängt sehr, sehr stark vom eigenen Geschäftsmodell ab, von den Produkten. Genau, aber man muss, glaube ich, schon eine entsprechende Größe haben, um einen eigenen Marktplatz zu betreiben.
Auf jeden Fall. Es gibt ja auch unterschiedliche Marktplatzformate. Zum einen reine Produktmarktplätze, wie zum Beispiel H&M oder Marktplätze mit integrierten Serviceleistungen, wie eben genannt Mediamarkt Saturn, die dann auch noch neben dem Produktverkauf auch Service anbieten, wie zum Beispiel Reparatur. Dann gibt es auch noch die Marktplätze mit eigenem Ökosystem. Hier kann man Fressnapf nennen als Beispiel. Die haben neben den Produkten aus dem Tierbedarf eben weitere Services innerhalb der Kategorie, wie zum Beispiel Tierversicherung oder auch Tierreisen. Wenn jetzt die Präsenz der Marktplätze immer weiter steigt, welche Auswirkungen hat das denn auf die zukünftige Konkurrenz- und Marktstruktur im E-Commerce?
Die Kollegen vom Handelsverband, die haben jetzt kürzlich auch eine Studie herausgegeben, die auch nochmal gezeigt hat, eigentlich wie stark Marktplätze sind und wie groß die Anteile bezogen auf den gesamten Onlinehandel sind. Und sie haben auch nochmal gezeigt, wie stark auch Amazon hier entsprechend eine Rolle mitspielt. Marktplätze haben eine sehr, sehr große Bedeutung. Ja, es ist so ein bisschen, für die Konsumenten ist es natürlich sehr, sehr komfortabel, darüber einzukaufen. Ich glaube aber auch, dass die großen Retailer, die großen Pure-Player schon entsprechend mit ihren Marktplätzen auch eine Rolle spielen können. Weil letztendlich geht es ja darum auch, dass sie für ihre jeweilige Branche, für ihr Segment entsprechend die Experten sind. Und du hast ja gerade schon beschrieben, man braucht entsprechende Services. Und du hast gerade Fressnapf als Beispiel genannt. Die wissen genau, was ihre Zielgruppe braucht. Ich glaube, dass gerade in dem Bereich entsprechend die Experten, diejenigen, die sind, die ja, die gebraucht werden, weil es ist für einen Online-Händler gar nicht so leicht, einfach nur ein Marktplatz zu sein. Also wenn man einen Marktplatz betreibt, das ist ja wie bei Amazon auch, bei den Großen, wenn man ein hybrider Marktplatz ist sozusagen, ja, dann hat man die Herausforderung, welche Produkte werden denn gelistet? Sind das jetzt erstmal die eigenen Produkte, wenn entsprechend wonach gesucht wird? Oder sind es die Produkte der Marktplatzpartner? Das ist das sogenannte Ranking der Produkte. Und ja, das muss geklärt sein, das muss passen für die Kunden, dass sie auch das Richtige sehen. Also ich glaube, als Marktplatzhändler hat man ja andere Baustellen und muss schauen, wie man dem bestmöglich begegnet.
Dann kommen wir auch schon zu meiner abschließenden Frage, Lars. Welche Ziele und Strategien führen in den nächsten Jahren zum Erfolg im E-Commerce?
Also Händler sagen, Kundenzufriedenheit und Kundenbindung ist hier das absolute, die absolute Top-Nennung und gefolgt vom profitablen Wachstum. Und an dritter Stelle geht es hier um die Anpassungsfähigkeit und Flexibilität. Und was ich auch gerne hier so lese, ist dieses datengetriebene Handeln, was auch so ein bisschen den E-Commerce auch ausmacht.
Danke, Lars, für deine Insights. Wenn ihr mehr über die aktuellen Trends im E-Commerce wissen möchtet, dann könnt ihr euch zur EHI-Session E-Commerce Performance am 13. Juni oder zur EHI Connect am 1. und 2. Oktober anmelden. Die Links dazu packe ich euch natürlich in die Shownotes. Lars, kannst du mir schon sagen, was uns denn auf der EHI Connect erwartet?
Das Programm erscheint erst im Juli, ne? Mhm. Aber wir arbeiten wirklich mit Herzblut an dem Programm der EHI Connect. Und vorab kann ich schon erste Namen hier nennen. Also dabei sein werden als Speaker Bonprix beispielsweise, Fielmann, Flaconi, Memory PC, Picknick und mehr verrate ich dann bald.
Okay, wow. Das heißt, das ist ja wieder ein Pflichttermin für die E-Commerce-Entscheiderinnen und Entscheider.
Genau.
Super, Lars. Dann vielen Dank und bis bald.
Bis bald.
Das war eine weitere Folge der EHI Retail Insights. Jeden Monat sprechen wir mit Händlern, Dienstleistern und forschenden Kollegen über aktuelle Projekte und Studienergebnisse. Im Juni spreche ich mit meiner Kollegin Lena Knopf über den Shopping Center Report 2024. Ich hoffe, die Folge war interessant für dich und du konntest sogar etwas Neues mitnehmen. Wenn du auf iTunes oder Spotify bist, freuen wir uns, wenn du uns eine positive Bewertung dalässt. Das hilft uns, den Podcast noch sichtbarer zu machen. Natürlich freuen wir uns auch, wenn du den EHI Retail Insights hier oder auf anderen Kanälen folgst. Alle wichtigen Links und Verweise findest du wie immer in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.